Still war es nie im Raum. Röhren glühten und summten. Schalter klickten, Lochstreifen ratterten durch Lesegeräte, gelegentlich unterbrochen vom Knistern eines Relais. Das waren die Geräusche der frühen Computertechnik in den 1940er Jahren. Doch unter dem Summen gab es ein weiteres, unsichtbares, aber noch lauteres Geräusch. Ströme von Einsen und Nullen. Die rohe Sprache der Maschine. Damit diese Giganten aus Glas und Draht überhaupt etwas taten, mussten Programmierer sie Anweisung für Anweisung mit numerischen Codes füttern. Jede Berechnung, jeder Sprung, jedes Stück Logik wurde nur als Binärziffern dargestellt. Es war eine fragile Angelegenheit. Ein einziges falsch platziertes Bit konnte stundenlange Arbeit zunichte machen. Die Fehlersuche erfolgte nicht anhand einer Fehlermeldung des Compilers, sondern mit Blättern Papier und müden Augen, die Zahlenfolgen nach Fehlern absuchten, die sich vielleicht nie zeigen würden. Maurice Wilks, der britische Ingenieur hinter dem ETSAC Computer in Cambridge, erinnerte sich an den Moment, als es ihm dämmerte. Spät in der Nacht, als er mit Fehlern in seinem Code kämpfte, wurde ihm die Wahrheit bewusst. Einen Großteil seines Lebens verbrachte er damit, Fehler in diesen endlosen Zahlenströmen zu finden. Es war, wie er später schrieb, ein ernüchternder Gedanke. Die Brillanz der frühen Computertechnik war unbestreitbar, doch ihre Sprache war feindlich und fremdartig. Es musste sich etwas ändern. Für die ersten Programmierer war die fremdartige Natur der Maschine nicht nur ein Ärgernis. Sie war eine tägliche Last. Jeder Befehl, ob es nun darum ging, zwei Werte zu addieren oder an eine neue Stelle im Speicher zu springen, wurde als Ziffernfolge geschrieben. Arbeiten bedeutete, in langen Zahlenketten zu leben, sie mit dem Auge zu überfliegen und zu beten, kein einziges Bit zu vertauschen. Doch was wäre, wenn diese Ziffernketten durch Symbole ersetzt werden könnten, wie wenn das Gedächtnis durch Wörter leitbar wäre, die merklich, kurz und argumentativ lesbar sind. Statt einer Zeichenkette wie Einsen und Nullen könnte ein Programmierer drei Buchstaben schreiben, ganz ohne Additions-Code, sondern einfache Werbung. Nichts war versteckt. Jedes Symbol war immer noch direkt einem Maschinenbefehl zugeordnet. Doch plötzlich wurde der Code lesbar. Eine Brücke tat sich auf halbem Weg zwischen menschlichem Denken und dem rohen Puls der Maschine auf. Diese Brücke wurde später als Assembler-Sprache bekannt. Bevor es Symbole gab, war Programmieren etwas noch physisch Ehres. Bei frühen elektromechanischen Maschinen bedeutete Codieren oft, Drähte auf Steckerbrettern neu anzuordnen oder Kabelgewirr zu bauen, um Ströme umzuleiten und so die Logik der Maschine zu verändern. Später kamen Lochkarten auf, starre Folien, auf denen Löcher für Anweisungen und Daten standen. Tausende konnten nacheinander gestapelt werden, wobei jede Karte nur einen Schritt enthielt. Diese Methoden funktionierten, aber sie waren langsam, starr und fehlerverzeihend. Programme waren schwere Gegenstände, Tafeln, Stapel, Kartons. Nichts ließ sich schnell ändern. Jedes neue Problem bedeutete einen neuen Satz Drähte oder einen neuen Stapel Karten. Im Vergleich dazu war die Idee, kurze symbolische Befehle direkt in den Speicher zu schreiben, nicht nur eine Annehmlichkeit. Sie war eine Befreiung. Am anderen Ende von London, am Birkbeck College, dachte eine Mathematikerin namens Kathleen Booth über dasselbe Problem nach. Booth hatte mit Andrew Booth, ihrem Ehemann und Mitarbeiter, an frühen Computern gearbeitet, die als ARC-Maschinen bezeichnet wurden. Primitiv, ja, aber leistungsstark genug, um effiziente Programmierung zu erfordern. 1947 skizzierte Kathleen Booth einen neuen Ansatz. Ziffern eintippen nervte, darum nutzte sie kurze, praktische Mnemotechniken, ADD für Addition, JMP für Sprünge, STTO zum Speichern. Hinter den Kulissen wurden diese Symbole immer noch in Maschinencode übersetzt, für den Programmierer waren sie jedoch Wörter. Es war eine der ersten Assembler-Sprachen, eine Brücke zwischen menschlicher Logik und maschineller Ausführung. Zwei Jahre später, 1949, veröffentlichte Booth das Buch Programmierung für einen automatischen Digitalrechner. Es war eines der ersten Programmierlehrbücher der Geschichte und enthielt symbolische Notationen, die das Modell für zukünftige Sprachen darstellen sollten. Anfangs, in jungen Programmierjahren, brachte ihre Arbeit Klarheit. Historien der Informatik nennen oft Wilks und Wheeler. Doch Booths Rolle ist ebenso grundlegend. Sie war eine der ersten, die bewies, dass Computer nicht in reinem Binärcode programmiert werden mussten. Sie konnten Symbole verstehen, und das veränderte alles. Bevor wir unsere Reise durch die Geschichte von Assembler fortsetzen, hören wir uns das Wort unseres heutigen Sponsors an. Dieses Video wird gesponsert von CodeRabbit.ai, einem key-gestützten Code-Review-Assistenten für Entwickler, die intelligenter und nicht härter schreiben möchten. CodeRabbit lässt sich direkt in GitHub, GitLab, Bitbucket und Azure DevOps integrieren, um sofortige kontextbezogene Überprüfungen zu ermöglichen. Es fasst Pull-Anforderungen zusammen, analysiert ihre gesamte Codebasis, hebt Fehler und Inkonsistenzen hervor und bietet sogar Vorschläge und Verbesserungen mit nur einem Klick. Das Beste daran ist, dass die Pro-Funktionen für Open-Source-Projekte völlig kostenlos sind, sodass sie für jeden zugänglich sind, der zu öffentlichen Codebasen beiträgt. CodeRabbit passt sich intelligent an den Programmierstil ihres Teams an, unterstützt IDE-Feedback über VS Code, Cursor, Windsurf und lässt sich in Tools wie Jira und Linear integrieren, um eine nahtlose Problemverfolgung zu ermöglichen. Denn die besten Entwickler schreiben nicht einfach nur Code, sondern schreiben ihn mit Klarheit, Absicht und ein wenig Hilfe von etwas Intelligenterem. Probieren Sie es noch heute auf coderabbit.ai aus. Kommen wir nun zur Geschichte zurück. Kathleen Booth arbeitete nicht im luftleeren Raum. In Deutschland hatte Konrad Zeus bereits 1940 ein symbolisches System erdacht, das er Planck-Kalkul nannte. Es fand nie Verbreitung. Aber die Idee war da, Anweisungen, die in Symbolen geschrieben waren, nicht in Zahlen. In den Vereinigten Staaten experimentierte Grace Hopper mit symbolischer Codierung auf dem Harvard Mark I. Innerhalb weniger Jahre sollte sie weitere Fortschritte in Richtung Compiler und Higher-Sprachen machen. In der Zwischenzeit standardisierte IBM symbolische Assembler auf seinen Maschinen 701 und 74 und stellte damit sicher, dass Assembler nicht nur ein Laborwerkzeug, sondern eine kommerzielle Notwendigkeit war. Und im Schatten des Kalten Krieges wurde symbolische Codierung missionskritisch. Die Leitsysteme, die die Saturn-5-Raketen zum Mond steuerten, liefen in Assembler. Das gleiche galt für die Software in der Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrt. Mitte der 1950er Jahre zeichneten sich zwei Wege ab. Einer führte zur Abstraktion. Der andere blieb nah an der Maschine. Assembler setzte fest auf letzteren, und jahrzehntelang verliefen beide Wege nebeneinander. Während die symbolische Codierung in Großbritannien und den Vereinigten Staaten Fuß fasste, entwickelten ferne Computerkulturen ihre eigenen Geschichten. In Japan experimentierten Ingenieure, die bei Unternehmen wie NEC und Hitachi an frühen Computern arbeiteten, mit Assembler-Verfahren, die auf inländische Hardware abgestimmt waren, auch wenn ihre Systeme andere Wege beschritten. In der Sowjetunion bauten Forscher Großrechner wie den Bezöm und Elbras und programmierten sie oft mit interner Pneumonie und Übersetzungs. Ebenen. Unabhängige Traditionen symbolischer Anweisungen, die den westlichen Bemühungen entsprachen. Diese globalen Fäden kreuzten sich selten in Echtzeit. Aber als die Assembler-Sprache zu einer weltweiten Lingua Franca heranreifte, geschah dies durch die Verknüpfung vieler verschiedener Ursprünge. In Cambridge fanden Booths Ideen Anklang. David Wheeler, der zusammen mit Wilkes am EDSAC arbeitete, erweiterte das Konzept der symbolischen Programmierung. Er schuf sogenannte Initial Orders, ein kurzes Bootstrap-Programm, das im EDSAC-Speicher abgelegt wurde. Diese Initial Orders konnten symbolische Anweisungen von Lochstreifen lesen und automatisch in Maschinencode übersetzen. Mit anderen Worten, Wheeler baute den ersten Assembler. Er war primitiv, aber revolutionär. Anstatt Symbole manuell in Binärcode umzuwandeln, konnten Programmierer ihren Code nun einmal schreiben und die Maschine die Übersetzung erledigen lassen. Stanley Gill, ein weiteres Mitglied des Teams, verfeinerte und erweiterte das System. Zusammen mit Wilkes und Wheeler war er 1951 Mitautor eines Buches über die Erstellung von Programmen für einen elektronischen Digitalrechner. Dieses schmale Buch wurde zur Blaupause für die frühe Programmierpraxis. Mit Assembler wandelte sich die Programmierung von einer Plackerei zu einem strukturierten Handwerk. Subroutinen konnten gespeichert und wiederverwendet werden. Programme wurden modular. Symbolische Programmierung wurde nicht nur möglich, sondern unerlässlich. Zum ersten Mal sprach der Computer eine Sprache, die Menschen lernen und nicht nur ertragen konnten. Mitte der 1950er Jahre war der Assembler kein Experiment mehr. Er war eine Notwendigkeit. Die ersten kommerziellen Maschinen von IBM wurden mit Assembler ausgeliefert. Dies war der erste der IBM 700-Serie von Hochgeschwindigkeitscomputern und der erste in der Reihe der kommerziell erhältlichen elektronischen Computer von IBM. UNIVAC verwendete symbolische Codierung in betriebswirtschaftlichen Anwendungen und verarbeitete Gehaltsabrechnungen und Volkszählungsdaten. Dieses Ding, diese UNIVAC, kann 2000 separate Additionen in einer Sekunde durchführen. Sie kann 500 Multiplikationen, 250 Divisionen und alle möglichen anderen komplizierten Dinge tun. An Universitäten vom MIT bis Manchester setzten Programmierer auf symbolische Sprachen, die auf ihre Hardware zugeschnitten waren. Jede Maschine hatte ihren eigenen Dialekt, aber das Prinzip war dasselbe. Symbole anstelle von Zahlen, Programme, die von Menschen gelesen und verstanden werden konnten. Damit ergaben sich neue Möglichkeiten. Subroutinen konnten gespeichert, gemeinsam genutzt und wiederverwendet werden. Programmierer begannen, Bibliotheken zu erstellen. Makros ermöglichten es, komplexe Operationen zu einzelnen Anweisungen zusammenzufassen. Programmieren hatte als reines Überlebenstraining begonnen. Jetzt wurde es zu einem Handwerk. In den 1960er Jahren wurden Computer immer kleiner. Die PDP-Serie der Digital Equipment Corporation brachte echte Maschinen an Universitäten, in Labore und sogar in kleine Unternehmen. Diese erschwinglichen und interaktiven Computer wurden zum Ausbildungsgelände für eine neue Generation von Programmierern, die das Programmieren in Assembler lernten. Bei Bell Labs begann ein kleines Team, mit diesen Maschinen zu experimentieren. Auf dem PDP-7 bauten sie die erste Version eines neuen Betriebssystems, Unix. In seiner frühesten Form wurde es fast vollständig in Assembler geschrieben. Erst später wurde es in C umgeschrieben. Aber diese frühen Assembler-Wurzeln verliehen Unix seine enge Verbindung mit der Maschine. In dieser Zeit brachten Minicomp-Computer, Labore und die Geburt von Unix die Assembler-Sprache aus den Konzernhallen in die Hände von Forschern und Studenten. Als in den 1970er Jahren die Mikroprozessoren aufkamen, war bereits eine Generation mit der Sprache der Maschine aufgewachsen. 1975 erschien der Alta 8800 auf dem Cover von Popular Electronics, eine Schachtel mit Schaltern und Lichtern. Er versprach, Bastlern das Rechnen in die Hände zu geben. Er war zwar grob, aber er entfachte ein Feuer. Bald kamen Mikroprozessoren wie der MOS Technology 6502 auf den Markt, die günstig und leistungsstark genug waren, um alles zu verändern. Mit $25 war der 6502 für Bastler erschwinglich. Er trieb die Konsolen Apple, Commodore 64 und Atari an Maschinen, die eine ganze Generation prägen sollten. Aber Speicher war knapp und die Geschwindigkeit begrenzt. Jeder Bissen zählte. Um diese Maschinen zum Singen zu bringen, benötigte man Assembler. Steve Wemyak, der den Apple I entwarf, schrieb ein kleines Monitorprogramm vollständig in Assembler. Damit konnten Benutzer Befehle eingeben, den Speicher überprüfen und die Maschine direkt steuern. Ohne Assembler wäre der Apple leblos gewesen. Bill Gates und Paul Allen, noch jung, schrieben eine Version von BASIC für den Alter. Sie hatten nicht einmal den Computer. Sie testeten ihren Code von Hand und simulierten, wie jeder Assembler-Befehl ausgeführt werden würde. Als das Programm schließlich auf der echten Maschine lief, funktionierte es. In Zeitschriften wurden ganze Programme als Seiten mit hexadezimalem Code abgedruckt. Enthusiasten tippten sie von Hand ein. Zeile für Zeile, ein Ritual, das Frustration und Hingabe vermischte. Und dann kam die Demoszene. Programmierer wetteiferten in Europa um beeindruckende Grafik und Musik auf begrenzter Hardware nur mit Assembler. Rasterbalken, Lauftext, digitalisierter Sound, alles zusammengepresst in Kilobytes an Speicher. Jeder Takt des Prozessors wurde ausgereizt. Assembler war nicht nur ein Werkzeug, sondern eine Kunstform. 1978 veröffentlichte Intel den ED86. Er führte den x86-Befehlssatz ein Design, das die Personalcomputer jahrzehntelang dominieren sollte. Mit der Einführung der Architektur durch IBM in den frühen 1980er Jahren wurde 86 zum Standard. Jeder neue Prozessor musste die Kompatibilität mit den alten Assembler-Befehlen gewährleisten. Das war sowohl ein Segen als auch ein Fluch. Daran lief auch alte, schon Jahre zuvor geschriebene Software. Damit wurden jedoch auch die Eigenheiten der Vergangenheit, unlöslich im Befehlssatz, bewahrt. Dennoch blieb Assembler die Grundlage. Wenn heute ein PC hochfährt, werden die ersten ausgeführten Befehle immer noch in Assembler geschrieben, bevor das Betriebssystem geladen wird. Ganz kleine Programme in Firmware, die ihre Wurzeln im Ursprung haben. Und selbst als C und höhere Programmiersprachen die Oberhand gewannen, griffen Entwickler, die Betriebssysteme, Compiler oder leistungskritische Routinen schrieben, immer noch auf Assembler zurück, wenn absolute Kontrolle erforderlich war. Linux, das in den 1990er Jahren entstand, enthält tausende von Zeilen handgeschriebenen Assemblers. Es ist die dünne Schicht, auf der die Software die Hardware berührt. Heutzutage schreiben die meisten Programmierer nie eine Zeile Assembler. Moderne Sprachen und Compiler schirmen uns von der Rohsprache der Maschine ab. Doch Assembler ist nicht verschwunden. Es bleibt das verborgene Skelett der Computertechnik. In eingebetteten Systemen schreiben Ingenieure immer noch Assembler, um Chips mit nur wenigen Kilobyte Speicher zu steuern. In der Cybersicherheit analysieren Reverse Engineers Assembler, um Malware zu verstehen oder Schwachstellen zu schließen. In der Grafik greifen leistungskritische Routinen manchmal auf manuell optimiertes Assembler zurück, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Jedes Mal, wenn ein Computer startet, sind die ersten Befehle, die er ausführt, Assembler. Noch vor jedem Betriebssystem, noch vor jedem Heilecode ist es Assembler, das der Maschine Leben einhaucht. Es ist die erste Stimme, die der Computer hört. Die Geschichte von Assembler ist keine Geschichte der Nostalgie. Es ist eine Geschichte des Überlebens. Am Anfang starten Programmierer in das Chaos des Binärcodes und wären fast ertrunken. Assembler gab ihnen ein Seil, eine Möglichkeit, in Symbolen statt in Ziffern zu denken, um die Maschine mit Worten zu zähmen. Von Kathleen Booths Notizbüchern über Wheelers Lochstreifen bis hin zum Leuchten der Apple-1-Monitore und den scrollenden Demos des Commodore 64 war Assembler immer dabei. Leise, effizient, unverzichtbar. Und obgleich es heute wenige sehen, überdauert es. Versteckt unter CompiLearn, begraben in Firmware, läuft es beim Booten lautlos. Die Maschinen haben sich verändert. Zwar hat sich ihre geformte Welt verändert, doch die Brücke zwischen menschlicher Absicht und maschineller Ausführung besteht. Maurice Wilks fürchtete, sein Leben der Fehlersuche in endlosen Zahlencodes zu widmen. ASM befreite Generationen Programmierer vor dem Schicksal. Und selbst heute, wo jeden Morgen Milliarden von Geräten zum Leben erwachen, gilt dasselbe Prinzip. Irgendwo im allerersten Atemzug der Maschine werden immer noch Symbole zu Code und Code zu Aktion zusammengesetzt.